Das Thema unserer Predigtserie ist die Anatomie der Gemeinde. Wir haben uns bei den Ausführungen auf die biblische Analogie eines Leibes gestützt und diesen Leib auf vier Elemente reduziert. Und das ist natürlich nicht klinisch zu verstehen, sondern dient nur unserer Analogie. Ein Leib, ein Körper besteht aus einem Skelett, aus inneren Organen, Muskeln und Fleisch, und so sieht das auch in der Gemeinde aus, die der Leib Christi ist. Es muss ein Skelett und eine Grundstruktur geben, und darüber habe ich auch in der ersten Predigt gesprochen. Ohne diese Struktur und ohne dieses Skelett wäre die Gemeinde einfach so ein formloser Haufen. Es gibt einige grundlegende Dinge, die nicht verhandelbar sind. Sie stellen ein bestimmtes Minimum dar, das sich nicht weiter reduzieren lässt. Und das sind die Grundlagen, einige Grundstrukturen und Realitäten in Bezug auf Form und Gehalt, die im absoluten Mittelpunkt unseres Gemeindelebens stehen müssen. Und ich habe euch 5 davon gegeben. Zuerst war da die hohe Sicht von Gott, die eine Gemeinde haben muss, eine Gemeinde, die das sein will, was Gott von ihr erwartet, muss sich auf Gott konzentrieren. Und es gibt so viele andere potenzielle Schwerpunkte, die man als Gemeinde haben kann, aber es gibt nur einen richtigen Fokus und der liegt auf Gott. Mit anderen Worten, wenn wir uns auf Gott konzentrieren, nimmt alles andere seinen richtigen Platz ein. Und es kann keinen Kompromiss daran geben. Wenn Gott das Ein und Alles ist und wenn alles, was wir tun, für seine Ehre ist, dann haben wir den richtigen Fokus. Das Zweite, was eine Gemeinde braucht, und das schließt sich dem ersten Punkt wirklich logisch an, ist die absolute Autorität der Schrift. Denn wir können uns nicht auf Gott einstellen, wenn wir nicht wissen, wer er ist. Und das tun wir nicht, wenn wir seine Offenbarung, die das Wort Gottes ist, nicht verstehen. Also müssen wir das Wort Gottes haben, ganz logisch, oder? Wir beginnen also mit einer hohen Sicht Gottes und wir bestätigen die absolute Priorität der Schrift, die Gott offenbart. Drittens, bekennen wir uns zu der Klarheit biblischer Lehre. Wir betrachten Gott durch sein Wort und entlocken seinem Wort göttliche Wahrheiten. Viertens ist da persönliche Heiligung. Und das ist einfach die Anwendung der Wahrheit auf das Leben. Fünftens geistliche Autorität. Und wir betonen, dass Menschen für das Umsetzen jener Wahrheit in ihrem Leben zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Also das sind hier nur diese formgebenden Wahrheiten, diese strukturgebenden Wahrheiten. Und deshalb müssen sie verkündigt, gelehrt und vorgelebt werden. Und sie müssen fortlaufend bekräftigt werden. Und deshalb kehren wir immer wieder zu diesen Dingen zurück. Wisst ihr, wenn wir uns hier am Sonntag oder an irgendwelchen anderen Tagen der Woche treffen und Bibelstunden halten oder im Treffpunkt sind oder andere Gruppen sich treffen, ist die kontinuierliche Bekräftigung unserer grundlegenden Werte eines der zentralen Merkmale. Wir treffen uns, um die Dinge zu bekräftigen, zu denen wir uns bekennen. Und wenn wir hier am Sonntagmorgen zusammenkommen, tun wir das wie folgt. Zuerst hören wir auf was? Auf die Schriftlesung. Dann reden wir mit Gott im Gebet und beten ihn durch die Kollekte und mit unseren Liedern an. Und deshalb lesen wir stets ein Kapitel aus der Schrift, beten gemeinsam und geben Gott von dem, was er uns an Gaben gegeben hat, eigentlich nur zurück und singen dann großartige Wahrheiten über unseren herrlichen Gott. All das dient dazu, dass wir in unserem Herzen die hohe Sicht eines heiligen Gottes pflegen und diese bekräftigen. Und danach kommt dann das Wort Gottes, weil wir dem Wort Gottes Priorität verleihen und so lehren wir die Schrift. Und wenn wir die Schrift lehren, entlocken wir ihr klare biblische Lehre. Und wenn die Botschaft dann zu Ende ist, wenden wir das auf unser Herz an, um uns persönlich zu heiligen. Wenn immer ihr hier herausgeht, hoffen wir zumindest, dass ihr im vierten Schritt gehorsam seid, in der persönlichen Heiligung lebt, diesen vierten Punkt also umsetzt. Deshalb steht auch auf unseren Handouts ganz unten, wenn ihr seht, es ist die Verantwortung des Zuhörers, das vernommene Wort anzuwenden. Das können wir nicht für euch tun, das müsst ihr tun. Und dann hinter all dem stehen wir als Hirten. Wir wachen mit unserer geistlichen Autorität einer verliehenen Autorität über die uns anvertraute Herde Gottes. Was wir hier tun, ist also nicht irgendeine mystische Wundertüte. Es geht vielmehr darum, sich konsequent an diese nicht reduzierbaren Realitäten zu halten. Und in unserer letzten Botschaft haben wir begonnen, die Realitäten zu betrachten, die in unserer Analogie die inneren Organe ausmachen. Wir werden das noch über mehrere Botschaften hinweg tun, weil es eine ganze Reihe von ihnen gibt. Wir haben über innere Organe gesprochen. Ein Leib muss innere Organe haben. Das Skelett, Muskeln und Fleisch alleine reichen nicht. Es gäbe kein Leben. Der gesamte Leib muss von Lebenssäften durchströmt werden. Und ich glaube, dass das auch auf die Gemeinde zutrifft. Man kann nicht nur einfach solide, lehrmäßige Grundlagen bekräftigen. Es muss einen Lebenssaft geben. Und dieser besteht in der Gemeinde Jesu aus den richtigen Einstellungen. Es geht um richtige Einstellungen. Es geht nicht nur um Verhaltensmuster, sondern um die richtigen Einstellungen. Es ist ein Kampf um die Gedanken. Das ist es wirklich. Es ist ein Kampf um den Verstand. Denn so wie wir in unseren Herzen denken, so sind wir auch. Es ist also ein Kampf um den Verstand, um das Denken. Und deshalb versuchen wir in euch die richtige geistliche Einstellung hervorzurufen, die richtige Denkweise in euch zu fördern, damit euer Geist erneuert werden möge, damit ihr die Gesinnung Christi anlegen möget, damit ihr geistlich gesinnt sein möget. All diese biblischen Ausdrücke kennen wir. Mit anderen Worten wollen wir, dass ihr die richtige Denkweise entwickelt. Das ist so wichtig für euch und für mich. Es geht nicht darum, und hört einmal gut zu, es geht nicht darum, euer Verhalten zu kontrollieren. Es geht vielmehr darum, eure Denkweise in den Griff zu bekommen. Und diese wird dann wiederum das richtige Verhalten in euch hervorbringen. Und vielleicht überwindet sich der eine oder andere, die richtigen Dinge mit falschen Gedanken und Motiven und Einstellungen zu tun. In dem Fall ist das richtige Tun nur, bestenfalls ist es dann eine Heuchelei. Nichts anderes. Das ist nur Heuchelei. Und deshalb konzentrieren wir uns nicht darauf, euch zu irgendeiner äußerlichen Konformität zu zwingen, sondern auf das Bemühen in euren Gedanken, die richtigen geistlichen Einstellungen zu erzeugen. Und wenn ihr richtig denkt, wisst ihr was, dann handelt ihr richtig. Wir sind also nicht einfach an irgendwelchen Programmen interessiert. Wir sind nicht einfach an Aktivitäten interessiert. Wir sind nicht einfach an Konformität mit einem oder irgendeinem externen Kodex interessiert, sondern daran, innere Einstellungen zu fördern, die Gott ehren. Und damit der gesamte Leib von Lebenssaft durchströmt wird, und der Leib komplett gesund und produktiv und dynamisch und zu Recht repräsentativ für sein Haupt, den Herrn Jesus Christus ist, müssen wir die richtigen Einstellungen haben. Nun, lass mich nur kurz zusammenfassen, was wir in der letzten Predigt gesagt haben. Wir bekräftigten, dass die erste und oberste Einstellung, die kultiviert werden muss, was ist? Gehorsam ist. Es ist Gehorsam. Die Einstellung des Gehorsams, das ist die unerlässliche Voraussetzung für alle Einstellungen. Das ist die alles durchdringende Einstellung. Es ist eine Einstellung, die sagt, ich werde Gott um jeden Preis gehorchen. Es ist eine kompromisslose Einstellung. Es ist die Einstellung, die besagt, wenn Gott das sagt, ist die Sache erledigt, ich werde es tun. Es ist eine Einstellung, die nicht mit Gott verhandelt. Und die Sünde nicht rechtfertigt, sondern die immer und ausschließlich nach dem Willen des Herrn strebt. Und das, wisst ihr, ist besser als Opfer darbringen. Das heißt, es ist besser als irgendeine externe Form der Anbetung, wie schön die auch sein mag und wie toll die Lieder auch sein mögen. Es geht um inneren Gehorsam. Und da beginnt jede korrekte geistliche Einstellung. Wenn ihr nicht von Anfang an bereit seid, Gott zu gehorchen, wird es auch später nichts als Schwierigkeiten, Versuchung und negative Umstände geben. Und die zweite Einstellung, über die wir gesprochen haben, war Demut. Demut, Gehorsam und Demut, das ist letztlich die Einstellung, die anderen Leuten immer den Vortritt gibt, die sie besser einschätzt, als dass man sich selbst einschätzt. Du bist mir wichtiger, als ich mir selbst bin. Deine Bedürfnisse, deine Wünsche sind mir wichtiger als meine. Dein Glück ist wichtiger als meins. Deine Freude ist mir auch wichtiger als meine. Dein Platz, dein Ruf ist mir wichtiger als meiner. All diese Dinge. Es ist die Selbstlosigkeit des Herrn Jesus Christus, der sich erniedrigte, wie in Philipper Kapitel 2. Das ist eine grundlegende Einstellung, weil Stolz eine absolut verheerende und zerstörerische Sache ist. Drittens sprachen wir über die Einstellung der Liebe. Und Liebe ist Demut in Aktion. Liebe ist einfach Demut, die etwas tut. Und ihr müsst verstehen, dass Demut und Liebe untrennbar miteinander verbunden sind, denn nur demütige Menschen können lieben. Ich kann mich euch nicht hingeben, sofern ihr mir nicht wichtiger seid als ich mir selbst. Ich kann mich nicht für eure Bedürfnisse aufopfern, wenn ich nicht wirklich demütig bin. Und deshalb ist Demut eine Ausgangsbasis für Liebe. Wenn Demut Selbstlosigkeit ist, dann ist Liebe selbstloser Dienst und selbstloses Geben. Und viertens haben wir über Einheit gesprochen. Einheit. Wenn es Menschen gibt, die sich zum Gehorsam verpflichten und Menschen, die sich der Liebe hingeben, weil sie ein demütiges Herz haben, dann werdet ihr das Ergebnis sehen, nämlich Einheit. Demut führt zu Liebe und Liebe führt zur Einheit. Denn wo Menschen sich selbst für andere hingeben, Leute, da gibt es wirklich wunderbare Einheit. Du stillst meine Bedürfnisse, ich stille deine Bedürfnisse und so geht es immer weiter. Diese Art von Austausch ist das, was die wahre Einheit mit einem Herzen, einem Verstand und einer Seele entstehen lässt, von der die Bibel spricht. Aber sie entspringt der Demut. Und das ist wirklich ein kritischer Punkt für unser Verständnis. Wenn es Leben geben soll, das durch die Gemeinde strömt, dann muss es Gehorsam, Demut, Liebe und das Streben nach dieser Einheit geben. All das sagten wir letztes Mal. Wir wollen zu diesen ersten Einstellungen noch ein paar andere hinzufügen. Die fünfte Einstellung möchte ich als die Bereitschaft zu dienen nennen. Bereitschaft zu dienen. Diese Einstellung ergibt sich direkt aus dem, was wir gerade über Liebe und Demut gesagt haben. Und ist eigentlich nur eine andere Art und Weise, dieselbe Sache zu sagen. Bereitschaft zu dienen. Manchmal sagen wir Leute, dass sie nicht wissen, wo ihr Dienst in der Gemeinde ist. Und dass es überhaupt keine Möglichkeiten mehr gibt, weil ja schon so viele Dinge von anderen getan werden. Nun, ist das wirklich so? Ja, es werden viele Dinge getan. Aber dass es keine Möglichkeiten zum Dienst mehr gibt, ist einfach nicht wahr. Wir haben so viele Bedürfnisse als Gemeinde und es fehlt uns immer an wahren Dienern. Wenn einige von euch so denken sollten, dann bitte ich euch, schaut euch einmal nur um, schaut auf eure Geschwister. Meint ihr, dass sie keine Bedürfnisse haben? Je mehr Leute kommen, umso mehr Bedürfnisse gibt es. Und was solche Leute mit solch einer Haltung wohl meinen, ist, dass es hier keine Programme gibt, in denen man sofort leiten kann und offiziell als Diener in der vordersten Reihe steht. Aber Dienst bezieht sich nicht unbedingt nur auf Programme der Gemeinde. Und das müsst ihr unbedingt verstehen. Das tut ein Dienst nicht. Ich meine, ihr könntet hierher kommen und sagen, oh, nun, wir gehen in die Gemeinde, aber wir tun nicht wirklich etwas, wir sind keine Musiker und wir können nicht unterrichten und wir wischen den Fußboden nicht oder was auch immer. Wir tun einfach nichts. Wir gehen dorthin und wir wissen einfach nicht, wo etwas nötig ist. Nun, wenn ihr das seid, dann schaut euch einfach um. Überall sind Leute mit Bedürfnissen. Das hängt alles nur von der Perspektive ab und von eurer Perspektive, wenn ihr so denkt. Und geht einmal mit mir zum 1. Korintherbrief. 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 1. Und Paulus sagt, so soll man uns betrachten. Mit anderen Worten, wenn es darum geht, ein Urteil über mich und meine Gefährten zu fällen, sagt Paulus, wenn es darum geht zu sagen, nun, wer war dieser Mensch? Wenn es darum geht, quasi meinen Nachruf zu schreiben, wenn es darum geht, aufzuführen, welchen Beitrag ich geleistet habe, wenn meine Zeit gekommen ist, gepriesen zu werden, würdet ihr bitte Folgendes sagen? Er war ein Diener Christi. Und das ist wirklich toll. Im Griechischen gibt es mehrere Worte für Diener, von denen er in Vers 1 das Niedrigste verwendet. Und das Wort Hyperetes setzt sich aus Hyper und Retes zusammen. Hyper bedeutet unter und Retes stammt vom Rudern ab. Es bedeutet ein Unterruderer. Die Römer hatten zu jener Zeit große, schwere Holzschiffe und im Rumpf jener Schiffe gab es drei übereinander liegende Schichten, Ebenen. Und sie nannten sich Triremen, drei Schichten von Sklaven, die an ihre Ruder gekettet waren und diese gewaltigen Massen dann durch das Meer bewegten. Und diese Männer ganz unten, auf der untersten Schicht, das waren die Unterruderer. Es war kein besonders angenehmer Platz. Paulus sagt, passt auf, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, um den Apostel Paulus zu beurteilen, dann benennt keine Kathedralen oder keine Heime nach mir. Gebt mir bitte keinen Ehrendoktortitel, verleiht mir keinen Ehrendoktortitel, sondern sagt einfach, er war ein Galeerensklave des untersten Ranges und er ruderte von ganzem Herzen. Ein Diener. Nun, viele Menschen wollen etwas Besonderes sein. Gott will Menschen, die das Ruder bewegen. In Vers 2 sagt er, der Schlüssel zu dieser ganzen Sache ist, dass ein Mann was als treu erfunden wird. Wir müssen nur treu sein. Niemand will einen klugen Ruderer, der vielleicht eine neue Methode ausprobiert und dabei die Ruder aller anderen beschädigt. Ein treuer Ruderer ist gefragt. Darum geht es. Es geht darum, sich selbst als Diener zu sehen. Und Vers 3 sagt er, mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Hey Paulus, was bedeutet denn das? Nun, mir geht es hier nicht um eure Meinung. Ich tue das nicht, um gelobt zu werden. Ich diene dem Herrn Jesus Christus nicht, um von euch beurteilt zu werden. Ich kann euer Urteil nicht akzeptieren. Und ich verstehe, was er hier sagt. Ich verstehe das wirklich, denn die Menschen wissen nicht immer, wie es innen aussieht. Sie loben euch vielleicht und ihr habt vielleicht verderbliche Motive. Kennt ihr sowas? Sie verfluchen euch vielleicht, obwohl ihr die reinsten Motive auf der Welt habt und ihr kämpft, um eure eigene Menschlichkeit dabei zu überwinden. Manchmal geht es mir so, predige ich meine Lunge aus, aber wir wissen, das war fürchterlich, was ich gemacht habe. Wir haben das Ziel verfehlt. Tut mir leid, das passiert mir. Wir haben es verpatzt. Ich kenne solche Zeichen, an denen ich traurig nach Hause gegangen bin, weil ich einfach nicht getan habe, was meiner Meinung nach Gott ehren sollte. Man geht weg und irgendeine liebe Person an der Tür sagt, oh wunderbar, das war die beste Predigt, die du je gepredigt hast. Und man lächelt und man schüttelt dann noch die Hand jener Person und sagt danke, aber ihr wisst ganz genau, dass sie wirklich keine Ahnung haben. Und zu anderen Zeiten fühlt ihr euch einfach super gut und steigt von der Kanzel und ihr seid am Fliegen und denkt, das war die beste Predigt meines Lebens. Und jemand sagt zu dir, oh, heute geht's dir wohl nicht so gut, oder? Und du erwiderst nur, wieso? Mensch, ich habe mich nie besser gefühlt. Nein, du scheinst irgendwie total durch den Wind gewesen zu sein. Du hast dich irgendwie herumgetastet. Und dann kritisieren die Leute euch, beurteilen euch, loben euch, beschuldigen euch, segnen euch, verfluchen euch. Und Paulus sagt, ich werde mich auf dieses Spiel nicht einlassen. Ich will einfach meinen Ruder bewegen. Das ist alles. Es interessiert mich wirklich nicht, sagt er. Was die Leute sagen. Er sagt, sie kennen die Tatsachen nicht. Und toll ist es auch am Ende von Vers 3, auch beurteile ich mich selbst nicht. Wisst ihr was? Ich kann nicht einmal auf mein eigenes Urteil vertrauen. Ich bin so sehr zu meinen eigenen Gunsten voreingenommen. Und in Vers 4 sagt er, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Vielleicht drehe ich nicht alle Steine in meinem Leben um. Vielleicht denke ich nur, alles ist in Ordnung. Das rechtfertigt mich aber nicht. Derjenige, der mich beurteilt, ist der Herr. Und deshalb werde ich nichts vor jenem Tag beurteilen, an dem Gott kommt und die Einstellung des Herzens, die Motive des Herzens offenbart. Und wenn er dort ein dienendes Herz sieht, Das ist es, was ich will. Das ist die Einstellung, die Paulus hat, und die sollten wir haben. Paulus hat uns also dazu berufen, Galeerensklaven des untersten Ranges zu sein und unser Ruder zu bewegen, treu zu sein. Nicht dazu, uns einen Ruf aufzubauen. Nicht einmal dazu, uns selbst vorteilhaft zu beurteilen. Wir sollen einfach rudern und den Herrn urteilen lassen. Deshalb sagt er auch in Apostelgeschichte 20, Verse 18 und 19, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut. Und hier sind wir wieder bei der Demut angekommen. Diese Dinge sind alle miteinander verknüpft, verkettet, untrennbar miteinander verbunden. Ihr könntet sogar so ziemlich jede dieser Einstellungen nehmen, die wir uns anschauen werden. Und wenn ihr diese Einstellung in eurem Leben dann hättet, dann wäre der Effekt davon, dass auch jede andere diese Einstellung vorkommen müsste. Ohne Demut könntet ihr keine Liebe haben. Und ohne Liebe könntet ihr keine Demut haben. Ohne Liebe und Demut könntet ihr keine wahre Einheit in der Gemeinde haben. Ohne Liebe könnt ihr nicht wirklich mit dem Herzen eines Dieners dienen. Und ohne Demut könnt ihr nicht ein Diener mit einem dienenden Herzen sein. Es ist alles miteinander verbunden. Es ist, als nehme der Herr diese Sache von lauter verschiedenen Winkeln in Angriff und dann sagt er, hey, er greift ein, konzentriert euch darauf und dann würde alles andere den richtigen Platz einnehmen. Nun, ihr fragt euch vielleicht, nun, was meinst du mit der Bereitschaft zu dienen? Die Einstellung soll sein, Bereitschaft zu dienen. Ich meine einfach Folgendes. Ich rede hier nicht von irgendeinem Gemeindeprogramm. Und geht einmal zu Römer Kapitel 12. Römer 12, wir haben über Motive geredet. Jetzt möchte ich mal über Funktionen reden. In Römer Kapitel 12, Vers 4, nehmen wir wieder die Analogie des Leibes auf und lesen dort, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder sind oder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und halt einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Lass uns mal hier anhalten. Wir haben also diesen Leib und der Leib hat viele verschiedene Glieder. Ihr braucht euch nur euren Körper anschauen. Ich meine, schaut euch an. Wir sind wieder menschliche Körper und die Gemeinde ist genauso und jeder von uns hat verschiedene Gaben. Und dann fordert er uns auf, wenn ihr Gaben der Prophezeiung habt, so prophezeit. Wenn Gaben des Dienens, so lasst uns dienen. Wenn Gaben des Lehrens, so lehrt. Wenn Gaben der Ermahnung, dann ermahnt. Wer gibt, der gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tu es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Mit anderen Worten sagt er, kommt in die Gänge, Leute. Ihr braucht dafür kein Programm. Kommt einfach in die Gänge und dient. Wenn ihr gläubig seid, habt ihr eine von Gott gegebene Fähigkeit zu dienen. Und die muss aus eurem Leben herausströmen. Und das mag wohl im Rahmen einer Struktur sein. Preist den Herrn, das ist eine wunderbare Sache. Oder es mag sein, dass es sehr, sehr persönlich ist. Aber ein Gläubiger, der nicht dient, ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn in den Gläubigen wohnt wer? Der Geist Gottes. Er ist vom Geist Gottes zum Dienen befähigt und nicht zu dienen bedeutet, irgendwo einen Engpass zu schaffen. Und in eine Gemeinde zu kommen und zu sagen, nun, ich bin hierher gekommen, aber hier gibt es all diese Leute und ich weiß nicht wirklich, wo ich dienen könnte, ist bestenfalls ein Zeichen geistlicher Unreife. Allerbestenfalls, wenn du überhaupt gläubig bist. Hört mir zu, wenn ihr wirklich vom Geist Gottes erfüllt seid, weil er durch einen euch einen Dienst fördern will, dann wird er einen Dienst schaffen, der unverzichtbar ist. Und hier steht das Wort Weissagen und dann wird vom Dienst gesprochen und das sind alle sehr weit gefasste Begriffe, Lehre, sehr breit gesteckt, Ermahnung geben, vorstehen, Barmherzigkeit erweisen. Das sind alles sehr weit gefasste und weit gesteckte Begrifflichkeiten. Das sind wirklich nicht einfach enge, kleine, isolierte Dinge, sondern Kategorien. Innerhalb der Kategorie des Gebens zum Beispiel gibt es alle möglichen Arten des Gebens. Und innerhalb der Kategorie der Barmherzigkeit gibt es viele Arten, in wie man Barmherzigkeit erweisen kann. In der Kategorie des Predigen und Lehrens gibt es viele Weisen zu predigen und zu lehren und viele Stile und so weiter und so fort. Es geht um folgenden Punkt. Dies sind Kategorien der Begabung und in eurem Leben und in meinem hat der Herr aus diesen verschiedenen Kategorien eine perfekte Mischung hergestellt und uns jedem eine Gabe gegeben, die einzigartig ist. Sie ist die perfekte Mischung all jener Kategorien und Begabungen. Und es gibt noch andere, die auch in 1. Korinther 12 aufgeführt sind. Also wir betrachten das als Kategorien. Und aus diesen wählt der Herr eine Sache aus und mischt sie dann mit diversen anderen. Und viele Leute verstehen das nicht. Sie isolieren die Dinge und glauben, dass sie ganz eng definiert werden müssen. Oh, wenn du ein Lehrer bist, oh, das tut mir so leid für dich. Du bist ein Gemeindegründer und du bist ein Lehrer. Oh, du brauchst unbedingt einen Evangelisten an deiner Seite. Ja, wenn du nur ein Lehrer bist, dann kannst du ja gar nicht evangelisieren, weil sie das eben sehr eng fassen. So ist es nicht. Gott hat dieses und jenes auserwählt und es miteinander verbunden, gemischt, damit jeder von uns zu einer geistlichen Schneeflocke wird. Keine zwei sind identisch. Und wenn ihr nicht funktioniert, wenn ihr nicht einmal auf die einfachste Weise, die euch möglich ist, dient, dann liegt das an eurer Einstellung. Da sind wir wieder bei Einstellung. Und die ist dann offensichtlich verkehrt und das ist ganz gewiss nicht die Einstellung, die Gott sich wünscht. Es ist so leicht, Menschen in der Gemeinde zu Zuschauern zu machen. Aber Leute, darum geht es nicht. Damit sind wir als Bibelgemeinde nie zufrieden gewesen. Zu Beginn der Gemeindegründungsphase hatten wir sogar noch weniger formale Programme, als dass wir es jetzt hatten. Aber jeder war irgendwie interessiert, sich einzubringen und zu dienen. Jeder wollte dienen und dienen und das war wunderbar zu sehen. Jeder beteiligte sich und diente mit seinen Fähigkeiten und Gaben und daran hat sich auch heute nicht viel geändert, aber hin und wieder denken Leute, dass die Gemeinde eine Art Stadion ist, in dem man nur die Zuschauerposition innehat. Ich wünsche mir von denen, die sich so sehen und vielleicht so denken, dass ihr euch mal fragt, ist vielleicht jemand in der Gemeinde krank, den ihr vielleicht besuchen könntet? Kann ich bei der Kinderbetreuung aushelfen? Kann ich beim Putzen helfen? Kann ich die Stühle stellen oder die Toiletten putzen? Kann ich Fenster putzen? Bitte bewegt Gedanken wie, ich möchte einfach eine Gabe einsetzen, die hilfreich ist. Gibt es irgendwo Bedarf für jemanden, der vielleicht lehren möchte? Ich würde es gerne lernen, wenn ihr es mir beibringt. Gibt es irgendeinen Ort, wo ihr jemanden einsetzen könnt, der die Menschen mit dem Evangelium erreichen möchte? Wir würden euch gerne helfen. So sollte jeder in der Gemeinde denken. Wirklich. Das sollte unser Denken sein. Vielleicht denkt auch nur jemand, wenn eine Gemeinde größer wird, kümmert sich sicherlich jemand anders darum. Aber Leute, je größer eine Gemeinde wird, desto mehr Bedürfnisse gibt es. Und wir brauchen Diener. Wir brauchen Leute, die sich beteiligen. Aber das alleine ist es nicht. Es ist nicht so, dass wir etwas tun müssen, um die Gemeinde zu bauen, wisst ihr, oder um das Ziel irgendeines Programmes zu erreichen. Wenn ihr Christen seid und zum Leib Christi gehört, müsst ihr euren Beitrag leisten, wenn ihr Freude erfahren wollt, wenn ihr Segen erfahren wollt, wenn ihr gehorsam sein wollt. Leute, fangt einfach an, eure Gaben einzusetzen. Es ist egal, ihr braucht eure Gaben nicht zu analysieren. Ja, es gibt immer wieder die Vorstellung, man muss erstmal genau wissen, welche Gabe man hat. Leute, ihr werdet vielleicht nie erfahren, wie eure Gabe heißt. Aber das ist völlig zweitrangig. Wir müssen diese Dinge nicht katalogisieren. Ihr braucht kein Computerprogramm, das euch beim Entdecken der Gaben hilft. Ihr könnt vielleicht eine Agentur damit beauftragen und auf andere Leute hoffen, dass sie euer Geld dafür nehmen, etwas einsenden und sie schicken dann irgendeinen farbigen Computerausdruck eurer Gaben zurück. Aber das ist völlig lächerlich. Ein Computer weiß nicht, welche Gaben ihr habt. Das ist Verschwendung. Und ich beobachte mich schon seit langem und ich bin nicht sicher, dass ich weiß, wie alles miteinander vermischt ist. Ich kann nicht unbedingt genau alles sagen, wie Gott das gemacht hat. Ich verstehe meine Gabe so, dass ich einfach diene, mich einfach umdrehe und zurückblicke und sage, oh, das hat Gott also gemacht. Wunderbar. Und wenn ihr einmal beginnt zu dienen und die Macht des Geistes spürt, werdet ihr sehen, was Gott durch euch tun wird. Wisst ihr, es gibt unendlich viele Bedürfnisse, besonders hier in Hohenschönhausen. Wir leben im Zeitalter der einsamen Menschen, im Zeitalter der alleinerziehenden Mütter und Väter. Wir leben im Zeitalter verwirrter Wertvorstellungen, im Zeitalter der Geschiedenen, in einer Gesellschaft, in der Kinder keine Werte kennen, eine verzweifelte Jugend und genauso verzweifelte Senioren, die in unserer Gesellschaft immer weniger Beachtung finden. Ich habe vorgestern auf BBC gehört, dass in unserer Welt alle 40 Sekunden ein Freitod gesucht wird. Und viele davon geschehen in Deutschland. Alle 40 Sekunden. Und da will noch einer sagen, es gibt keine Bedürfnisse? Leute, wir haben Bedürfnisse, überall um uns herum. Es gibt überall Bedürfnisse, selbst im Kreis unserer Gemeinde. Nun, ich möchte euch kurz eine Person vorstellen. Sie sitzt in der drittletzten Reihe. Nee, Spaß beiseite. Im Philipperbrief, Kapitel 2, 25, lesen wir von Epaphroditus. Philipper 2, 25. Paulus nennt ihn mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der euer Gesandter ist. Mit anderen Worten, ihr habt ihn zu mir gesandt. Und was ist sein Ding? Was tut er? Paulus sagt, er ist ein Diener in meiner Not. Was war er? Er war ein Mitarbeiter. Wisst ihr, wie wertvoll es ist, einen Mitarbeiter und einen Gefährten zu haben? Wisst ihr, was es bedeutet, jemanden an der Seite zu haben, wenn ihr euch in einem Kampf befindet? Einfach ein geliebter Freund zu sein, jemand, der das Schwert aufnimmt und gemeinsam mit euch kämpft. Und viele Menschen brauchen das. Er ist ein Diener meiner Not, denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Wow, das ist unglaublich. Dieser Mann ist erschüttert. Und warum ist er bekümmert? Weil er wusste, dass seine Gemeinde herausgefunden hatte, dass er krank ist. Er denkt, sie werden darüber traurig sein. Und er ist so traurig, dass sie über seine Krankheit traurig sind. Er ist nicht traurig darüber, dass er krank ist. Er ist traurig, weil sie darüber traurig sind, dass er krank ist. Was für ein Mann. Er reitet nicht vom Missionsfeld zurück und sagt, oh, betet für mich, ich habe einen bösen Schnupfen. Nein, er ist traurig, weil sie darüber traurig ist, dass er krank ist. Oh, was für liebevolle Beziehungen diese Menschen dort wohl gehabt haben. Und er war krank, Vers 27. Er war so krank, dass er fast starb. Er war todkrank. Er wurde todkrank. Und ihr sagt jetzt, nun, wie ist er todkrank geworden? Vers 30 lesen wir, denn für das Werk des Christus ist er dem Tode nahegekommen. Er war so damit beschäftigt, mir an eurer Stelle zu dienen. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir Leute wie Epaphroditus hervorstechen sehen. Aber wir werden uns genau umschauen müssen, um einige von den Leuten zu finden, die wir besser kannten und dachten, Mensch, das sind doch die Leute, die an der Front standen. In Vers 29 sagt Paulus, so nehmt ihn nun auf, ich sende ihn zu euch zurück, nehmt ihn auf und haltet ihn in Ehre. Oh, was hat er getan? Er war ein Mitarbeiter und er war ein Helfer. Seht ihr, Leute? Und das ist eine Frage der Spontanität. Es ist eine Frage dessen, was in uns steckt. Wenn ihr bereit seid zu dienen, wird es einfach aus euch herausströmen. Wenn ihr aber immer zurücktretet und sagt, ah, nun, ich will mich lieber nicht daran beteiligen, ich weiß nicht, ob sie mich akzeptieren werden oder ich weiß nicht, ob mir die Arbeit mit ihnen gefallen wird. Leute, das zeugt von einer schlechten Einstellung. Und ihr könntet diese Spielchen beliebig weiterspielen und in eurer Passivität sogar beerdigt werden. Oder ihr könntet einfach dienen. Einfach dienen. Leute, ich höre manchmal vor Spannung, die es bei uns, auch in unseren sogenannten Hintergrunddiensten gibt. Einer denkt vom anderen, dass er nicht richtig putzt oder saugt oder abwäscht. Leute, ich will euch nur ermahnen, trotzdem selbst alles zu geben. Ihr dient dem lebendigen Gott. Macht ihn zu eurem Objekt des Dienstes. Dient ihm. Macht nicht euren Dienst von einer anderen Person abhängig. Selbst wenn du mehr tun musst als dein Partner. Ja, ich habe eine Ecke mehr gesaugt. So, und? Bete lieber für die Einstellung derjenigen, die meinen, der Dienst für Gott ist nicht ernst zu nehmen. Und gebe du ihnen selbst ein gutes Vorbild. Und das mit der richtigen Einstellung. Nun, ich möchte noch eine weitere Einstellung nehmen, die Zeit rennt. Und das ist Freude. Freude. Das ist jetzt unsere sechste innere Einstellung, Freude. Was meinen wir mit Freude? Nun, Freude ist eine Art äußerliche Überschwänglichkeit. Es ist die Reaktion des Herzens, der Seele, des Verstandes, des Leibes, des ganzen Menschen auf die Beziehung zu Jesus Christus. Und eine der Sachen, die wir in der Bibelgemeinde versucht haben zu fördern, das ist Freude. Oh ja, wir wissen, dass das Wort Gottes ernst zu nehmen ist und auch von einer gewissen Ernsthaftigkeit geprägt ist. Es gibt eine Ernsthaftigkeit im Umgang mit dem heiligen, weisen, souveränen Gott, mit dem wir es zu tun haben. Es gibt eine große Ernsthaftigkeit im Kampf gegen den schrecklichen Dreck und Druck aus dieser Welt und die Sorgen des Lebens und des Todes und all die Dinge, die wir mit Menschen aushalten müssen. Es gibt viele Dinge, die uns Kummer bereiten, aber gleichzeitig stecken wir da voller Freude. Ist es nicht so? Voller Begeisterung aus tiefster Seele, dass alles gut ist und letztlich alles herrlich sein wird. Leute, wenn wir nicht freudig sind, wer sollte dann freudig sein? Ich glaube, dass Freude dem Wort Gottes entspringt. Ich glaube, wenn wir das Wort Gottes studieren und dem Wort Gottes gehorchen, werden wir Freude empfinden. 1. Johannes 1, 4 lesen wir, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Und in Römer heißt es, denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Jesus sagte, er sei gekommen, um uns Freude zu bringen. Und Paulus sagt in Philipper 4, ich liebe diesen Vers, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Und ich bin überzeugt, dass Freude mit dieser ganzen Frage der Bereitschaft zu dienen verknüpft ist. Und ich sehe immer wieder Menschen, die sich auf die Dinge des Herrn einlassen und Dinge tun und ihre Gaben einsetzen. Und wisst ihr was? Und da herrscht echte Freude. Warum? Weil Freude dadurch entsteht, dass wir uns selbst anderen geben. Menschen, die sich in sich hineinkehren und versuchen, alles zu sammeln und ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und ihre eigenen Probleme selbst zu lösen und alle Wünsche zu befriedigen. Nun, diese Menschen werden introvertiert, betrachten ihre eigenen Bauchnabel und werden Menschen, die immer nur jammern. Menschen, die ihr Leben aufgeben, sind diejenigen, die mit Freude erfüllt sind. Und wir wollen eine Gemeinde, die von Freude erfüllt ist. Und ich sehe wirklich den Dingen mit großer Spannung entgegen und ich persönlich will mir diese Freude nicht abjagen lassen. Ich kämpfe, um meine Freude zu bewahren. Manche Leute versuchen uns die Freude zu nehmen, das gibt es immer, und sie machen aus jeder Kleinigkeit machen sie einen Super-GAU. Oh Dieter, wir haben ein riesiges Problem, ein schwerwiegendes Problem. Und ich sage immer, bleib ruhig. Wir werden einfach sehen, ob der Herr dieses Problem nicht auch irgendwie lösen wird. Was uns angeht, wir werden tun, was wir tun können. Manchmal kommt jemand, wir haben wirklich ein echtes Problem, denn wir wissen nicht, was das Problem ist. Das ist ein Problem. Aber seht ihr, wenn ich weiß, was das Problem ist, dann bin ich der Sache einen ganzen Schritt im Voraus. Stimmt's? Denn wenn ich weiß, was das Problem ist, dann kann ich mich an denjenigen wenden, der das Problem lösen kann. Aber wenn ich nicht weiß, worin das Problem liegt, dann stecke ich wirklich in Schwierigkeiten. Wenn ich dagegen weiß, wo das Problem ist, habe ich keine Schwierigkeiten. Dann habe ich Freude, weil ich denjenigen kenne, der die Probleme löst. Man kann wirklich seine Freude verlieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr anfangen, auf jeder Wiese könnt ihr einen Kuhfladen finden, ja? Es gibt Leute, die finden nur den Kuhfladen auf der schönsten Wiese. Ja, du bist in der schönsten Natur oder ah, oh, guck mal da, die fliegen um mich. Ja, das ist schade. Ihr könnt euer Leben so leben. Und das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die ihr trefft. Ich entscheide mich, freudig zu sein. Und ich entscheide mich, glücklich zu sein. Ich entscheide mich, begeistert zu sein. Ich entscheide mich, die Dinge, die Gott tut, entspannend zu finden. Oder es ist mir egal, was ihr mir sagt. Ihr werdet das nicht ändern. Wenn ich das durch die Stärke von Gottes Geist verhindern kann, Denn ich glaube, dass die Bibel mir gebietet, mich stets zu freuen. Und ich sage es noch einmal, freut euch. Deshalb sagt Paulus, freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und so sage ich zu meinem Geist, freue dich, Seele, freue dich. Freue dich an Gott, der dich erlöst hat. Und das trotz meiner Person. Er hat mich erlöst. Freue dich, dass du eines Tages in den Himmel gehen wirst. Oh, natürlich hast du Probleme, aber eines Tages wirst du in den Himmel kommen. Und ihr werdet eine ganze Gemeinde von perfekten Menschen haben. Sie werden einen perfekten Prediger haben, den sie jetzt nicht haben. Und ihr werdet andere nicht einmal mehr brauchen. Hört mir gut zu. Lasst euch von niemandem eure Freude berauben. Und wenn ihr die Freude des Herrn nicht habt, liegt es daran, dass ihr euch auf die falschen Dinge konzentriert. Die Freude steht zu eurer Verfügung. Wir können uns an allen Dingen erfreuen. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Deshalb ist alles, was uns begegnet, eine Quelle der Freude. Alles. Ich habe Menschen nie glücklicher gesehen, als wenn sie wussten, dass sie ein Problem gelöst haben. So glücklich kann man nicht werden, wenn man nie ein Problem hat. Aber wenn du kein Problem hast, kannst du dich nie lösen. Wenn es gelöst ist, kannst du dich riesig darüber freuen. Nun, lass mich zu der sechsten Einstellung kommen, das ist Frieden. Frieden ist ein wunderbares Wort. Johannes 14, 27. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus gab uns seinen Frieden. 1. Korinther 7, 15 heißt es, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Und in Philipper 4 lesen wir, und der Friede Gottes wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Haltet Frieden, heißt es in 2. Korinther 13, 11. Und 1. Thessalonicher 5, 13, ich weiß, ihr kommt nicht mit, aber ihr könnt euch das nochmal anhören, wenn ihr wollt. In 1. Thessalonicher 5, 13 lesen wir, lebt in Frieden miteinander. Wenn Freude eine äußerliche Überschwänglichkeit ist, so ist Frieden innere Zufriedenheit. Und wenn ihr Menschen seht, die sich zu Christus bekennen, reden diese über Freude und Frieden. Stimmt das nicht? Habt ihr nicht Frieden mit Gott? Aber ganz gewiss. Die Freude des Herrn und der damit verbundene tiefe, ruhige Frieden. Mit anderen Worten ist das die innere Zufriedenheit, die besagt, alles ist unter Kontrolle. Alles ist in Ordnung. Nun, das trifft nicht zu, wenn es Sünde in unserem Leben gibt. Aber wenn ihr euch eurer Sünde annehmt und im Heiligen Geist wandelt, empfindet ihr Frieden, egal was passiert. Wir sollten es nie jemandem gestatten, uns unseres Friedens zu rauben. Und im Laufe der Gemeindegründungsphase hier haben wir versucht, in euren Herzen eine Einstellung des Friedens, eine Einstellung der Ruhe und eine Einstellung der Zuversicht, der Ruhe in Gott zu fördern. Und das haben wir unter anderem getan, als wir euch über die Unverlierbarkeit des Heils gepredigt haben. Welch wunderbares Ergebnis diese Lehre auf unser Leben hat. Frieden, tiefer Seelenfrieden. Es gibt keinen Grund, bekümmert zu sein. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein. Deshalb sagt Paulus, sorgt euch um nichts. Nichts, absolut null, zero, aus, gar nichts. Der Friede Gottes möge eure Herzen regieren. Alles und alle von uns werden an diesem Punkt getestet, das weiß ich. Wir leben nicht in einer perfekten Welt mit einem perfekten Frieden, aber das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Eine Einstellung des Friedens. Wir könnten viel über Frieden an sich sagen, aber ich möchte euch eine logische Konsequenz des Friedens geben. In Matthäus 5 sagt unser Herr, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Christen sollten Friedensstifter sein. Lieben, ihr könntet nichts Wunderbares für das Reich Gottes, für die Gemeinde Jesu tun, als Friedensstifter zu sein. Was für eine wunderbare Sache ist. Die menschliche Natur neigt nämlich immer wozu? Zu Konflikten. Kennt ihr das? Ich kenne das. Gerade wie Hiob sagt, der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Ja? Ich meine, das Leben sprüht manchmal Funken, wenn die Menschen sich aneinander reiben. Konflikte, die geschehen einfach. Sie ereignen sich zwischen Personen. Ein Konflikt ereignet sich ständig und das, was wir tun können und was einfach wunderbar wäre, wäre, dass wir alle als Friedensstifter erfunden werden. Facht Angst nicht an, beschwichtigt sie. Wir hören manchmal Dinge und jemand sagt, weißt du, Irgendwas stimmt in der Bibelgemeinde nicht. Und dann starten sie dieses kleine Gerücht und jemand anders hört es und dann noch jemand und plötzlich werden wir von einer Flutwelle, ja fast von einer Panik überrollt. Wisst ihr, es gelingt manchen so gut, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, anstatt jemanden in dieser Kette von Ereignissen als Friedensstifter agiert, finden sich alle Leute zusammen, die Unruhe stiften, statt Frieden zu stiften. Leute, und ich bin manchmal Teil davon. So soll es nicht sein. Irgendwo in unserem Herzen muss jenes Bekenntnis zu der Einstellung geben, die besagt, ich bin mit mir in allem in Reinen. Ich habe Frieden, alles ist in Ordnung. Gott hat die Kontrolle. Er sitzt noch immer auf dem Thron. Ich werde ein Friedensstifter sein. Was für eine wunderbare Sache. Seid Friedensstifter. Jedes Mal, wenn ihr die Gelegenheit bekommt, in einen Konflikt zu geraten, wisst ihr, was ihr machen sollt? Einfach Frieden stiften. Ich meine, bringt zwei Parteien zusammen. Ergreift nicht die eine oder die andere Sache, sucht einfach das Beste von beiden Seiten heraus und fördert das und stiftet Frieden. Macht es zu eurem Ziel, Frieden zu stiften. Versucht herauszufinden, was es Gutes an den Beteiligten gibt. Eliminiert die schlechten Dinge und auf der Grundlage der richtigen, die ihr sehen könnt, fördert korrekte Beziehungen und seid ein Friedensstifter. Und das beginnt bei euch in euren Familien. Wisst ihr, es gibt einige Dinge, Männer, die ihr sagen könnt und eure Frauen zur Weißglut treiben könnt. Und ihr wisst das. Hey, sagt diese Dinge nicht. Warum würden wir das tun? Wisst ihr, es gibt Zeiten in unserer Familie, wo ich Recht habe. Ja? Meine Frau denkt manchmal, ich habe Unrecht, aber ich habe trotzdem Recht. Manchmal habe ich Unrecht, aber dann auch wieder nicht. Dann habe ich auch wieder Recht. Und manchmal denkt sie, ich habe Unrecht. Doch ich habe Recht und Gott und ich mögen die einzigen sein, die das wissen, aber ich habe Recht. Aber ich werde nicht darauf beharren, weil das keinen Frieden stiftet. Ich werde meine Überzeugung nicht kompromittieren. Ich werde keine Kompromisse machen. Aber ich werde meine Rechte gewiss nicht verteidigen, wenn das nicht dazu beiträgt, Frieden zu stiften. Denn Frieden ist mir wichtiger als mein Wille und mein Weg. Er ist mir nicht wichtiger als Gottes Weg und deshalb trage ich manche Kämpfe beständig gegen Leute aus, die die Wahrheit Gottes verleugnen, aber schließe Frieden mit jenen, die zur Familie Gottes gehören. Wir müssen Friedensstifter sein. Und wenn ihr diese Dinge versteht, dann kann das Leben sehr einfach werden. Noch eine weitere Sache, Dankbarkeit. Und diese Dinge sind so offensichtlich, dass ich euch nur eine Und ihr wisst, das ist nur eine kurze Erinnerung. Das sind einfach grundlegende Dinge. Und wir haben schon über seid dankbar in allem geredet in 1. Thessalonicher 5, 18. Seid in allem dankbar. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und manchmal stolpern die Menschen hin und her und versuchen, den Willen Gottes herauszufinden. Sie suchen nach dem Willen Gottes und denken, Gott sei irgendwie ein universeller Osterhase, der seinen Willen in den Büschen versteckt und sagt, wärmer, 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 während sie in Gottes Willen herumstochern. Leute, wollt ihr Gottes Willen? Hier steht er. 1. Thessalonicher 5, 8. Seid in allem dankbar. Das ist Gottes Wille. Vier Worte. Hey, Leute, seid einfach dankbar. Die Leute sagen, oh, wenn ich nur eine bessere Arbeit hätte oder eine bessere Frau oder einen besseren Mann, eine bessere Familie, bessere Umstände, ein besseres Auto vielleicht. Ah, oh, dies und jenes. Wenn ich nicht all diese Probleme hätte. Leute, seid dankbar. Dankbarkeit ist die mächtigste Sache in unserem Leben. Wenn ihr es schafft, ein dankbares Herz zu entwickeln, könnt ihr wirklich viele Probleme lösen. Ihr müsst lediglich Gott kontinuierlich Dank und Lobpreis darbringen. Und das wird all eure Probleme beseitigen. Ihr seht sie einfach nicht mehr. Das ist genau, was der Psalmist tat im Psalm 3. Er geriet in eine schwierige Situation. Er versteckte sich irgendwo unter einem Felsen, weil er Angst hatte, Absalom würde ihn töten. Und wir reden hier ganz offensichtlich von David. David hat niemanden, der ihn verteidigt. Er ist ganz alleine dort in der Wüste. Absalom versucht ihn, um den Thron zu bringen. Und er verfolgt ihn sogar, sein eigener Sohn. Und er versteckt sich draußen unter dem Felsen und sagt, oh Gott, was ist mit den Gottlosen? Warum geht es den Gottlosen so gut? Und warum tust du das? Wie lange werde ich hier sein, oh Herr? Warum greifst du nicht ein und zerstörst sie? Und so weiter. Und schließlich beginnt er darüber nachzudenken. was Gott getan hat. Und er beginnt alles zu rezitieren und sagt, oh Herr, du hast dies getan. Oh Herr, du hast das getan. Du bist so hocharm, du bist mächtig, du bist so herrlich. Ich danke dir hierfür, ich danke dir dafür. Und dann, wenn wir zum Ende des Psalms angekommen sind, da ist der Herr auf einmal wunderbar. Ja? Er ist vollkommen befreit, er befindet sich nach wie vor unter diesem Felsen und Absalom tut genau dasselbe, aber David hat eine völlig andere Perspektive, neue Einstellung bekommen. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet und ihr ständig murrt und euch beklagt, dann hat es nichts mit euren Umständen zu tun. Leute, es hat nichts mit den Umständen zu tun. Es hat etwas mit eurer Unfähigkeit zu tun, dankbar für die Dinge zu sein, die Gott tut und die positiv sind. Entwickelt deshalb Dankbarkeit. Lasst Lobpreis über eure Lippen kommen. Im Psalm 30, Vers 5 lesen wir, wir sollten dankbar sein für die Erinnerung an Gottes Heiligkeit. Im Psalm 106, Vers 1, wir sollten dankbar sein für die Freundlichkeit und die Gnade, die Gott uns gewährt. In 2. Korinther 59, wir sollten dankbar sein für die Gabe Christi. In Offenbarung 11, 17, wir sollten dankbar sein für Christi Macht und das künftige Reich. In 1. Thessalonicher 2, 13, wir sollten dankbar sein für die Annahme und Wirkung von Gottes Wort. In Römer 7, 23 und 25, wir sollten dankbar sein für die Tatsache, dass Christus uns von der Macht der uns innewohnenden Sünde erlöst hat. In 1. Korinther 15, 57, wir sollten voller Dankbarkeit sein, dass uns der Sieg über Tod und die Auferstehung verheißen wurde. In Daniel 2, 23 war Daniel dankbar für Weisheit und Kraft. In 2. Korinther 2, 14, wir sollten dankbar sein für den Triumph des Evangeliums. In Römer 6, Vers 17, wir sollten dankbar sein für die Bekehrung anderer Menschen. In Römer 1, 8, wir sollten dankbar sein, wie Paulus es war, für den Glauben, der von anderen bezeugt wird. Und in 2. Thessalonicher 1, 3 war Paulus dankbar für die Liebe, die er in anderen Gläubigen sah, für ihre harte Arbeit um des Reiches willen. In 1. Korinther 1, 4 war Paulus dankbar für die Gnade, die anderen gegeben wird. In 2. Korinther 8, 16 war er dankbar für den Eifer, für Christus, den er im Leben anderer Menschen sah. Wir könnten immer so weitermachen. Das ist eine lange Liste. Hey, ihr solltet das nicht alles mitschreiben. Ich glaube, das war ein bisschen schnell, oder? Aber das sollte ein Beispiel sein dafür, wofür wir dankbar sein sollen. Entwickelt einfach zunehmend mehr Dankbarkeit, statt einfach herumzugehen und zu jammern, wie schlimm die Dinge stehen. Oh ja, vielleicht sagt ihr, nun, ich bin nicht dankbar, weil das liegt alles an meinen Umständen. Nein, es sind nicht eure Umstände. Seht ihr, der Grund dafür, dass ihr nicht dankbar seid, ist sehr einfach. Der Grund dafür, dass ihr nicht dankbar seid, ist, dass ihr der Meinung seid, ihr bekämt nicht das, was ihr verdient. Das stimmt. Und wenn ihr das bekämt, was ihr verdient, werdet ihr in der Hölle. Und ihr wollt gar nicht, was ihr verdient. Denn dann werdet ihr alle in der Hölle. Und ich bin mir sicher, ihr wollt nicht mal das, was ihr wollt. Es sei denn, ihr wisst, dass Gott das für euch will. Seid dankbar, entwickelt Dankbarkeit. Sie nimmt dem Leben die Bitterkeit. Und das sind einfache Dinge, nicht wahr? Dankbarkeit, Frieden, Freude, Bereitschaft zu dienen, Einheit, Liebe, Demut, Gehorsam. Das sind 8 Dinge, die ich euch genannt habe. Und ihr könnt jedes Beliebige davon nehmen, jedes Beliebige. Und wenn diese eine Sache, die ihr genommen habt, die Vorherrschaft in eurem Leben hätte, wären auch all die anderen Einstellungen vorhanden. Nehmt nur einmal Gehorsam. Ja? Mit einer Einstellung des Gehorsams erledigen sich alle anderen Dinge von selbst. Nehmt Demut. Ja? Wenn ihr demütig seid, wirklich im biblischen Sinne demütig natürlich, selbstlos, dann werdet ihr lieben und dann werdet ihr Einheit finden. Und wenn ihr so liebt, werdet ihr dienen. Und aus diesem Dienst wird Freude hervorgehen und aus diesem Dienst und dieser Liebe ein tiefes Gefühl des Friedens. Wisst ihr was? Wenn ihr ein tiefes Gefühl des Friedens empfindet und ein tiefes Gefühl der Freude und euer Leben mit bedeutungsvollen Dienst angefüllt ist, werdet ihr was Gott anbieten? Dank! Nehmt zum Beispiel Liebe. Wenn euer Leben vollkommen von Liebe beherrscht wird, was geschieht dann? Nun, an erster Stelle steht immer, lieb mich, sagt er, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Die Folge ist, wir halten seine Gebote. Wenn ihr einfach liebt, werdet ihr in allem gehorsam sein. Und wenn ihr Gott nur liebt, werdet ihr auch demütig sein. Und ihr werdet Einheit finden und aus dieser großen Liebe wird Dienst und Freude und Frieden und Dankbarkeit hervorgehen.
weil ihr dem danken werdet, den ihr liebt.
Ist es nicht so? Ja, ihr könntet zum Beispiel auch Einheit nehmen. Ich meine, wenn ihr wirklich danach streben würdet, ein Herz und eine Seele zu sein, natürlich wieder im biblischen Sinne und jedem Gläubigen verbunden, dann sage ich euch, um das zu tun, müsst ihr Liebe und Demut und Gehorsam zum Ausdruck bringen. Es geht nicht anders. Es ist also, als wolle der Herr sagen, schau, ich gebe dir 1000 verschiedene Dinge, um diese Sache anzugehen. Wähle einfach irgendein Ding aus. Das ist wie Galater 5, wo wir von der Frucht des Geistes leben. Da heißt es, die Frucht des Geistes, achtet mal drauf, da heißt es nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht Singular in der Einzahl. Sie kommen nämlich als ein Paket, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ihr bekommt alles oder nichts. Ihr könnt nicht sagen, ah, nun, ich bin ein wahnsinns liebevoller Mensch. Oh, ich habe wahre Liebe für Gott und Liebe, die vom Heiligen Geist in mir erzeugt wurde. Aber ich bin trotzdem unglücklich und elend. Ja, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Es kommt alles zusammen. Nun, ein Leben, das voller Liebe geprägt wird, wird ein Leben voller Freude sein, voller Hoffnung, voller Einheit. Es kommt einfach alles in diesem ein Paket. Oder lasst uns einfach sagen, ihr habt euch entschieden, freudig zu sein. Ihr werdet einfach Freude entwickeln und aus dieser Freude werden sich Dankbarkeit, Frieden und Dienst ergeben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Ich glaube, wir verstehen die Ermahnung. Lasst mich noch ein paar Worte des Lobes sagen, sonst werde ich nachher noch ganz abgeschossen hier. Ich lobe wirklich Gott und danke dafür, dass ihr gehorsam seid. Und es ist nicht so, dass ihr nicht gehorsam seid. Dass ihr nicht seid und ihr nicht demütig seid oder liebevoll und keinen Frieden hättet. Euer Leben zeichnet sich definitiv durch Dankbarkeit aus und ich sehe das und ich preise Gott dafür. Ich lobe euch wirklich dafür, aber ich erinnere euch dennoch daran, diese Dinge zu bekräftigen, falls sie ein wenig ins Hintertreffen geraten sein sollten. Es ist nicht so, als hätten wir diese Dinge nicht. Wir haben sie und wir brauchen mehr von den guten Dingen, die wir haben. Und wir brauchen mehr Leute, die ihr Leben voll und ganz ausschöpfen. Wir sind wirklich dankbar für euer Zeugnis. Und wir durften als Gemeinde schon ein großes Zeugnis sein. Und so mancher wurde durch den Dienst der Bibelgemeinde in Berlin gesegnet. Preist den Herrn dafür. Aber wie können wir garantieren, dass es so weitergeht? Wie können wir sicherstellen, dass wir auch in der Zukunft zur Ehre Gottes leben und zum Segen für andere werden? Wie kann das Zeugnis der Bibelgemeinde unterstützen zur Errettung für die Seelen der Menschen wirken? Nun, eine Gemeinde, die die richtigen Einstellungen hat, deren Herz richtig ist, kann so sein und leben. Liebe, Demut, Dienst und Freude, Frieden und Dankbarkeit, all diese Dinge, das sind die Dinge, die eine Gemeinde verändern. Und eine derartige Gemeinde wird die Welt verändern. Amen. Lass uns zusammen beten.